Kaum gibt es so wie gestern positivere Meldungen von der Frontseite. Schon klammern sich die Kapitalanlagemärkte in diese Hoffnungsbilder und steigen sofort.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Daraus sehen wir, was die Kapitalanlagemärkte machen, was die Börse macht. Hier wird die Zukunftserwartung eingepreist. Und das ist die Erklärung auch dafür, weil sehr viele Anleger mich fragen, wie kann das sein, es wird gekämpft, wie kann das sein, die Inflation explodiert, wie kann das sein, dass ja, Energieverknappung da ist, Rezessionsgefahr droht und die Kapitalanlagemärkte steigen. Naja, die Märkte reagieren sofort auf jede Kleinigkeit, preisen Erwartungen ein, dass es dann so kommt, ist natürlich eine. Wenn es so kommt, dann bleiben die Kurse, wenn es nicht so kommt, dann fallen die Kurse wieder zurück. Und wir haben auch gestern gesehen, dass im ersten Schwung einmal die Kurse bis zu 3,5% gestiegen sind und bis am Ende des Tages aber davon dann weniger übergeblieben ist, weil logischerweise dann die Fakten zählen. Und das Interessante ist, gestern Nachmittag kamen dann sofort, wie diese Meldungen da waren, kamen sehr viele SMS und WhatsApp. Ja, was soll man jetzt tun und wie soll man reagieren? Und da kann ich dazu nur sagen, ähnlich langsam und besonnen wie bis jetzt, weil vor einem Monat sind von den gleichen Personen die WhatsApp und die SMS gekommen. Was soll man jetzt machen, weil jetzt ist Kriegsbeginn und jetzt müssen wir rausgehen. Im Grunde hat die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine das große gesamte Bild nicht besonders verändert. Leichtes Nachjustieren ist vielleicht notwendig. Und auch wenn jetzt irgendwann Frieden sein sollte, was wir natürlich hoffen, und es ist gar keine Frage, dass es eine Katastrophe ist, was da passiert für die Ukraine, für die Menschen dort und auch für die Geflüchteten. Wenn Frieden kommt, dann ändert sich am gesamten großen Bild auch wieder nichts. Und man hat in den letzten Tagen gesehen, dass zuerst noch letzte Woche die Zinsen hochgelaufen sind, die langfristigen Zinsen. Das heißt, hier hat der Kapitalmarkt quasi signalisiert, wir glauben den Notenbankern nicht, dass sie so sehr die Zinsen heben werden, wie das angekündigt wurde. Und in den letzten Tagen laufen die Zinsen dann wieder zurück. Das heißt, es ist mehr Nachfrage bei den langfristigen Anleihen. Dann kann man weniger Zinsen bezahlen. Und wenn die Zinsen aber zurückkommen und sich deren kurzfristigen Zinsen annähern, darüber haben wir hier in dieser Runde gesprochen, dann besteht die Gefahr, dass wir in eine Rezession schlittern. Wobei nicht die Zinsen bestimmen die Rezession, das ist sowas wie ein Vorindikator aus der Vergangenheit. Aber es ist nicht ausgemacht, dass wir unbedingt bei einer inversen Zinskurve in Rezession gehen müssen. Inverse Zinskurve heißt, dass die langlaufenden Anleihen niedrigere Verzinsung haben als die kurzlaufenden Anleihen. Und normalerweise sollte es ja so sein, dass die langlaufenden Anleihen eher höher verzinst sind, weil wenn man sein Geld hergibt, dann will man eigentlich am langen Ende deutlich mehr Zinsen bekommen. Man akzeptiert niedrigere Zinsen bei langen Laufzeiten dann, wenn man davon ausgeht, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eher schlechter werden. Und bevor man viel weniger bekommt, ist man dann geneigt zu sagen, gut, dann akzeptiere ich weniger bei den langlaufenden Anleihen als bei den kurzlaufenden. Das, was derzeit aber trotzdem anders ist, auch wenn man sagt, diese Zitate, jetzt ist alles anders, sind gefährlich. Es ist nicht alles anders. Es gibt nur ein paar Parameter, die mit den früheren Rezessionen nicht ganz vergleichbar sind. Erstens ist die Stimmungslage derzeit im Markt aktuell trotzdem recht positiv. Die Konsumenten haben genug Reserven und das ist ganz wichtig. weil damit die Konsumenten weiter konsumieren können. Und wenn die Konsumenten da sind, haben die Firmen die Möglichkeit, einerseits die teuren Rohstoffe, die Inflationswirkungen weiterzugeben, damit trotzdem ihre Umsätze zu erzielen, damit trotzdem ihre Margen, die Gewinne zu liefern. Und die sind schlussendlich wichtig, weil die Gewinne der Unternehmen können die Stimmungslage im Markt weitertragen und können eine mögliche höhere Inflation weiter durchfinanzieren. Und die Inflation, die schaut im Moment so aus, dass die tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben. Und positive Stimmung im Markt und Inflation ist eine gute Kombination, weil das die Möglichkeit gibt, um die Entschuldung voranzutreiben. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist sehr langer Prozess, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben gestern am Ende des Beitrages kurz darüber gesprochen, warum die finanzielle Repression grundsätzlich etwas Positives ist, wenn man natürlich auf der richtigen Seite steht und das für sich nutzt. Hier wird das Paradebeispiel der Amerikaner herangezogen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch in Europa solche Menschen haben, die in bestimmten wirtschaftlichen Situationen sich richtiger positionieren. Wenn eine finanzielle Repression kommt, also grundsätzlich gute Wachstumsstimmung, daneben aber hohe Inflation und niedrigere Zinsen von den Notenbanken, das heißt negative Realverzinsung, dann ist es gut für jene, die Kredite haben. Es ist meist so die amerikanische Mentalität, ein wenig auch in Europa, in England und in der Schweiz, dass Menschen dort Kredite nicht für möglichst kurze Zeit aufnehmen, sondern eine möglichst lange Zeit. Das heißt, wenn man Häuser baut und Häuser finanziert, dann sind dort die Kreditlaufzeiten 30, 35 Jahre, in der Schweiz überhaupt Open End. Und das ist deswegen sinnvoll und gut, weil ich nur die Zinsen zahle, auf der anderen Seite aber die Basisschuld durch die Inflation entwertet wird, entinflationiert wird. Die zweite Sache ist, dass daneben natürlich dahinter ein Sachwert steht, eine Immobilie, und die Immobilie steigt im Wert. Alleine nur durch die Inflation gibt es eine Inflationsabfederung. Da brauche ich noch spekulative Wertsteigerungen nicht hineinrechnen, die sich daraus ergeben, dass eine Immobilie zum Beispiel in besonderen Lagen steht und dort die Nachfrage besonders stark ist und dann noch zusätzlich ein spekulativer Preisschub noch dazu kommt. Dann ist die zweite Sache, die in so einer Umgebung im Idealfall genutzt wird, das sind Reservebildungen, Kapitalanlagen, die über 3 bis 5 Jahre hinaus angelegt werden, dass die nicht in Geld werden, geparkt werden, also nicht auf Girokonten, nicht auf klassischen Geldwertprodukte der Finanzindustrie, sondern in Sachwerte und sachwertorientierte Anlagen der Finanzindustrie. Das sind die Aktien, das sind die Fonds, das sind die Edelmetalle, das sind die Rohstoffe, das sind breit gestreute globale Sachwertportfolios, weil man damit hergehen kann und dann mit inflationärem Geld ja bezahlt. Das heißt, da gibt es eine zusätzliche Wertsteigerung aufgrund der hohen Inflation und aufgrund der guten Stimmungslage der Unternehmen. Und auch die Rohstoff- und Rohölpreissteigerungen, die wir derzeit bei den Zapfsäulen sehen, kann ich deutlich besser im gesamten Portfolio abfedern, wenn ich zum Beispiel Energieunternehmen im Portfolio habe oder diesen gesamten Versorgungssektor, Energieversorgungssektor im Portfolio habe und Rohstoffe. Naja, dann zahle ich zwar an der Zapfsäule mehr, bekomme auf der anderen Seite aber A Wertsteigerungen und B möglicherweise auch Dividenden aus diesen Industriesparten dann ausgezahlt. Und so kann ich das abfedern. Als Gegenbeispiel für diese ideale Lösung, wo der Amerikaner angeführt wird, ist der Europäer. Der Europäer legt leider A laut Statistik falsch an, aber es gibt auch hier in Europa mittlerweile Gott sei Dank genügend Menschen, die schon anders agieren. Aber so die große Durchschnittszahl finanziert Immobilien, wenn überhaupt, dann über sehr kurze Laufzeiten, meist 10, 15, maximal 20 Jahreslaufzeiten, das ist schon sehr lang, zahlt Kredite möglichst schnell zurück. Das ist in anderen Fenstern vielleicht gut, aber in der jetzigen Phase, gerade wenn die Stimmung gut ist bei den Unternehmen, wenn die Inflation bleibt, wenn die finanzielle Repression als Rahmenbedingung da ist, dann sollten Kredite genutzt werden, um ähnlich wie die Staaten sich zu entschulden über möglichst lange Laufzeiten. Das wird aber speziell von den Jüngeren immer stärker in Anspruch genommen. Es sind eher die Älteren, die möglichst schnell Kredite zurückzahlen wollen. Dann ist das Zweite, wenn ich in einer eigenen Immobilie lebe, dann habe ich dort eine Wertsteigerung. In Europa haben wir in vielen Regionen sehr, sehr hohe Mietquoten. Das heißt, sehr viele haben nicht die eigene Immobilie, sondern wohnen zur Miete. Die Miete steigt natürlich durch die Inflation. Und eine Inflationsabsicherung hat der Eigentümer der Immobilie, aber nicht der Mieter. Und die dritte Komponente ist, das Verhalten bei den Kapitalanlagen. Wie gesagt, der Europäer hat im Schnitt laut Statistik der Europäischen Zentralbank etwa zu 75% seine Reserven in Cash, täglich fälligen, kurzfristigen Geldanlagen, die weder einen Ertrag noch eine Inflationssicherung bringen. Und deswegen muss man sagen, jede Rahmenbedingung ist gut. Es ist immer nur die Frage, auf welcher Seite stehe ich aktuell. Und da bin ich eher ein Nutznießer davon und schaffe ich es aus der Distanz, das zu betrachten, oder bin ich ein Opfer? Das Spannende ist, dass 2022, so wie es jetzt im Moment ist, nach dem ersten Quartal, wieder sich ein interessantes Bild abzeichnet, ähnlich wie 2020. 2020 kam die erste Lockdown-Phase mit der Pandemie, mit dem Covid. Und damals sind sehr viele institutionelle Investoren, große Hedgefonds, aus den Märkten ausgestiegen und haben ihre Cashquoten massiv aufgebaut, weil das eine völlig unerwartete Situation war und sie haben gewartet, was jetzt kommt. Sehr viele Privatanleger, die die finanzielle Unterstützung bekommen haben, dieses Geld oft auch dafür benutzt haben, um zu investieren, waren in den Märkten drinnen, in Amerika noch stärker als hier in Europa und sind investiert geblieben und haben von diesem sehr schnellen Rebound aus dem Markt profitiert. Und die institutionellen Investoren sind dann ab Juni, Juli 2020 unter Druck gekommen, mussten unbedingt investieren. Warum? Naja, das erste Halbjahr war vorbei, sie waren in Cash, die Zinsen waren sehr niedrig oder negativ und bis Jahresende mussten sie hinein, weil sie konnten ja ihren Anlegern nicht in Cash geparkte große Portfolios aufzeigen und haben somit diese Rallye dann nochmal angeschoben, indem sie hinterhergelaufen sind, plus sich hineinkaufen mussten. 2022 hatten wir Ende Jänner, Anfang Februar auch die Situation, da haben wir darüber gesprochen, dass es einen sogenannten Käuferstreik gibt, dass sehr viele große institutionelle Investoren, auch wieder die Hedgefonds, aus dem Markt rausgegangen sind, Cash-Positionen aufgebaut haben. Sehr oft sind sie nicht einmal hinausgegangen, sondern sie haben einfach nicht gekauft und neue Summen, die reingekommen sind, die haben sie nicht investiert, sondern auf Standby gehalten. Und die Privatinvestoren sind nicht raus, haben laufend weiter hineingekauft, sehr viele über Sparpläne. Und diese Hoffnungsrallyes, die wir derzeit haben, setzen die institutionellen Investoren wieder unter Druck. Je älter das Jahr wird, umso mehr sind sie gezwungen, die hohen Cashbestände wieder abzubauen, in die Märkte hineinzugehen. Wenn die Zinsen gehoben werden, okay, haben sie die Möglichkeit, ein wenig über die Zinsen zu kompensieren, aber das ist viel zu wenig, weil dann eben die Inflation da ist. Und es ist spannend, weil wir wieder eine sehr ähnliche Entwicklung haben. Und das führt mich dazu, dass diejenigen, die mit Trading immer wieder versuchen, hin und her zu hüpfen, in solchen Phasen versuchen, sehr vieles zu optimieren. Und ich glaube, dass, also man hört schon raus, ich sage nicht, dass Daytrading nicht funktioniert, es funktioniert, es ist aber eine völlig andere fachliche Ausrichtung dafür notwendig als bei den Langzeitportfolios. Und es hilft ja auch nicht, wenn jemand sehr lange an den Kapitalanlagemärkten schon präsent ist, nur weil jemand sehr viel als Passagier in einem Flieger geflogen ist, heißt es noch nicht, dass er ein guter Pilot wäre. Das ist das Gleiche beim kurzfristigen Traden und aktiven Arbeiten im Markt. Das ist ein Handwerk, das muss ich tatsächlich erlernen. Das kann ich mal kaufen, das kann ich erlernen. Und was daneben noch wichtig ist, ist sehr, sehr viel Erfahrung, um tatsächlich beurteilen zu können, wie bewegen sich die Märkte und was sind so die markanten Signale. Ich glaube, dass wir uns in dem Punkt einig sein können, dass ein Warren Buffett zum Beispiel weiß, wie fachlich die Märkte funktionieren, aber er für sich entschieden hat, dass er kein Daytrader ist und deswegen mit Timing auch nicht arbeitet. Viele, die so Timing für wichtig halten, schauen die Handlungen von Warren Buffett an und schütteln mit dem Kopf, weil sie sagen, warum gerade jetzt? Und das zeigt eben die Strategie, er ist nicht ab und zu im Markt und oft nicht im Markt, sondern er ist immer im Markt. Und sehr zurückhaltend, betrachtet sehr, sehr lange, sehr viel in den Märkten und handelt dann. Aber handelt nicht dann, wenn unbedingt Kurse sehr günstig sind oder tief sind. Handelt nicht unbedingt dann, wenn die äußeren Stimmungslagen das vorgeben, sondern dann, wenn das in sein Konzept passt. Und das sollte auch für besonnene Privatanleger wichtig sein, dass man seine eigene Stimmungslage, ob man jetzt handelt oder nicht, nicht davon abhängig macht, wie die aktuellen Nachrichten sind und die äußeren Umstände sind. Ich bekomme sehr oft solche Zurufe, solche Aussagen von Investoren, die sagen, na, Herr Janosch, wenn es eine gute Idee gibt, wenn es eine gute Meinung gibt, dann sagen Sie mir Bescheid, dann investieren wir. Und ich sage dann bewusst immer dazu, ich werde nicht reagieren oder ich werde mich nicht melden, weil ich darauf nicht schaue. Ich kaufe nicht danach, auch im eigenen Portfolio, ob jetzt die äußeren Parameter besser oder schlechter sind, sondern genau dann, wenn das zu meiner Grundstrategie passt, wenn die Verhältnisse im Portfolio passen, wenn die grundlegende Idee zu einer Industriesparte passt. Und das sind dann eher Allwetterportfolios, die auch deswegen wichtig sind, weil egal was rundherum passiert, und ich habe wirklich persönlich keine Lust, meine aktuelle Stimmungslage von einem ja, witzigen Typen, der aus der Zeit gefallen ist und besser wahrscheinlich vor 400 Jahren ins Bild gepasst hätte als 2020. Also ich lasse mir meine Stimmungslage von denen nicht steuern. Es gibt immer wieder Personen, die mir sagen, ah, ich fühle mich so schlecht, weil die aktuelle Situation und Krieg und hin und her. Ich verstehe es, bin aber nicht einverstanden damit und nehme es für mich nicht als Modell. Weil ich mich davon abschirme. Und das ist bei den Handlungen im Kapitalmarkt das Gleiche. Das heißt, mit einem guten Altwetterportfolio, da kann ich jederzeit Golf spielen gehen. Man kann, wenn ein schöner Tag ist, im Garten draußen sich beschäftigen. Es ist wirklich eine schöne Beschäftigung, die Rosen zurückzuschneiden und vorzubereiten auf die nächste Blütezeit oder mit den Kindern oder Enkelkindern zu spielen. Und ja, wenn jemand nichts Besseres weiß dann oder noch zu jung ist und keine Enkelkinder hat, naja, man kann sich mit dem Lebenspartner beschäftigen, damit es dann irgendwann vielleicht eine Familie gibt. Aber kommen wir zurück zum Kapitalanlagemarkt. Das Schlechteste ist, wenn jemand nicht mit einer klaren Strategie, wurscht, wie die Nachrichten aktuell sind, peu à peu, Schritt um Schritt agiert, sondern immer auf die Nachrichten schaut, eigentlich handeln will, aber Angst hat. Das ist ganz schlecht. Weil natürlich ist diese Angst ein Hindernis dafür, dass man auch Chancen nutzen kann. Und auf der anderen Seite brauche ich auch nicht gierig sein und alle Chancen nutzen wollen, sondern am besten ist, drüber zu stehen und die Märkte von oben zu betrachten. Dann bin ich auch nicht zyklisch. Gerade jetzt, in den letzten Wochen, sind zu Thema Energie sehr viele Rückfragen gekommen, man müsste diese Sektoren oder Waffenindustrie, Rüstungsindustrie in die Portfolios einbauen. Die sollten schon drinnen sein. In einem ausgewogenen Allwetterportfolio sind diese Sektoren drin. Wir haben in den letzten Jahren in viele Portfolios-Themen hineingekauft, auch die Rohstoffe. Und das Interessante ist, die global aufgestellten Portfolios sind und waren in den letzten Wochen, Monaten stabil, weil ist ein Bereich zurückgegangen, ist es in anderen Bereichen gestiegen, aber wir agieren nicht zyklisch und so wie die breite Masse, dass wir dann immer hinterherhecheln, sondern schauen uns die Portfolios im Voraus an und nehmen die Themenbereiche hinein, die interessant sind und gleichen damit sehr, sehr viel aus. In den nächsten Tagen wird es interessant, weil ich am Montag mit dem Martin wieder im nächsten Kapitalmarkt Talk ein paar aktuelle Themen besprechen werde. Wir werden uns ein bisschen auch diskutieren, wie sich die normale Entwicklung auf unser Zahlungssystem, auf das Geld sich auswirkt. Und alle Krisen in den vergangenen Jahrhunderten waren eher Zahlungsmittelkrisen und wie sind die gelöst worden und was könnte jetzt auf uns zukommen? Es gibt ja einzelne Zeichen aus einer sehr, sehr jungen Industriesparte, aber das besprechen wir alles am Montag, am 4. am Abend um 19:15 Uhr im nächsten Talk mit dem Martin. Damit auch heute wieder einen schönen Tag wünsche ich in alle Richtungen. Wünsche, dass alle gesund bleiben und wir hören uns wieder morgen beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.